Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast und erstmal frohe Weihnachten. Ich bin Max und letzte Woche haben Esther, Sebastian und ich unseren großen Serienrückblick 2025 begonnen und nach den ersten 12 Serien haben wir eine kleine Pause gemacht und in dieser Folge geht es weiter mit 13 weiteren Seriengeschenken aus diesem Jahr, die wir heute gemeinsam mit euch auspacken wollen. Und damit sage ich, auf ins Streamgestöber. Willkommen zurück. Hallo Esther, hallo Sebastian. Max.
Danke, es war eine sehr aufschlussreiche Woche.
Habt ihr in der Pause ein bisschen Kraft tanken können?
Wir brauchen doch keine Kraft, das ist doch alles Freude hier, worauf wir zurückblicken.
Hype. Genau, falls ihr unsere letzte Folge noch nicht gehört habt und neu dazugekommen seid, zum Jahresende schauen wir drei zurück auf die besten Serien des Jahres und bei 25 Serien passend zum Jahr 2025 vorzustellen, viel Zeit in Anspruch nimmt und wir uns auch die Zeit nehmen wollen für die Serien, teilen wir diesen Jahresrückblick auf zwei Teile auf. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hört am besten zuerst in Teil 1 rein. Und in diesem Teil haben wir euch wieder persönliche Empfehlungen von uns mitgebracht, sowie die Top 5 der Moviepilot-Community, der bestbewerteten Neuheiten. Und damit es nicht nur für euch, sondern auch für uns überraschend bleibt, haben wir die Serientitel auf Zettel geschrieben und in unseren Streamgestöber-Zylinder geworfen. Ihr hört ihn? Ja, da ist er. Und lassen den Zufall bzw. Esther jetzt entscheiden, in welcher Reihenfolge wir diese gleich vorstellen. So, und bevor wir gleich die nächsten 13 Serien aus dem Hut ziehen, gibt es erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander-Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta TV App auf deinem Handy oder Smart TV streamen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir den Magenta TV Smart Stream Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+ und Apple TV, jeweils mit Werbung, für nur 12 Euro monatlich, noch bis zum 2. Februar 2026. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, wollen wir jetzt nicht lange zögern und machen weiter mit der mit den nächsten 13 Serien.
Ich fühle mich wie so eine Lottofee irgendwie.
Zieh etwas Aufregendes aus dem Hut.
Ein blauer Zettel, der Sebastian deinen Namen trägt.
Es ist, das ist der Weihnachtspunsch, der aus Esther singt.
Das ist Platz 4 der Community, American Primeval bei Netflix.
Ach, so eine
gestartet.
Schöne Weihnachtsserie.
Gleich
am ne?
Anfang des Jahres, schöner Schnee ist da drin, ne? Passt zu Weihnachten.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch nur so eine Miniserie, 6 Episoden auf Netflix. Sie könnt ihr richtig schön jetzt gemeinsam mit Mama, Papa, Oma, Opa, alle, die mögen, gucken. Wird auch nur minimal brutal oder wie auch immer.
So ein bisschen Skalp unterm Weihnachtsbaum.
Ja, das ist schön blutig, schön fetzig. Wir haben Betty Gilpin, die der einzige Grund war, warum ich überhaupt in diese Serie reingeschaut habe, weil ich irgendwie dachte, okay, wenn Betty Gilpin da mitspielt, dann ist bestimmt was Gutes. Ich bin, kleiner Spoiler vorweg, nicht ganz so begeistert von American Primeval, aber schön, dass die Community diese Serie so abgefeiert hat. Wir sind im Jahre, ich glaube irgendwie 1800
irgendwann in den
50ern, 50 oder so und es geht um eine Gruppe Siedler, die quasi versuchen wollen, jetzt irgendwie weiter gen Westen zu reisen oder keine Ahnung was und Betty Gilpin heuert quasi Taylor Kitschs Charakter an, um jetzt
sie sicher durch das Utah-Territory zu führen, weil dort
da so viele Einheimische, genau. Ja, ja. Und dann gibt's aber noch dann gibt's noch Dandy Hahn, der hier so ein bisschen die Leute aufstachelt mit seiner religiösen Gemeinde. Es ist schon lange her, die Serie lief Anfang
gleich
des
im
Jahres,
Januar,
ne?
gleich im Januar. Er war Teil so eines mormonischen Siedlertracks, der angegriffen wurde am Anfang.
Genau, und er sucht ja dann auch noch seine Frau, ne? Die wird doch dann auch irgendwie entführt.
Viele Charaktere.
Und so. Ja. Es sind sehr viele Charaktere. Es sieht toll aus. Also es ist wirklich
so ein bisschen The Revenant-Vibes.
Genau, weil es auch viel einfach ums Überleben in der harten Wildnis geht. Und wenn halt wirklich die Natives auf die Siedler treffen, dann wird sich auch nichts geschenkt. Und es ist ein sehr brutaler Western, der bei dem ich mir gewünscht hätte, man hätte so ein bisschen mehr noch die Figuren und die Charaktere in den Vordergrund gerückt. Ich mag Betty Gilpin wirklich sehr, sehr gerne. Sie spielt es auch alles gut, auch Dandy Hahn ist cool, ihn da zu haben, aber naja, so richtig ist bei mir der Funken nicht übergeflogen, weil ich so die ganze Zeit das Gefühl hatte, der Serie geht's eigentlich nur um die Gewalt.
Sie wirkt ein bisschen zu nihilistisch, und wenn man jetzt das so vor allem direkt vergleicht mit 1883,
das war meine Hoffnung,
Yellowstone,
dass es wie 1883
Prequel
ist.
Das ist ja auch ein Siedlertrack, so eine Familie, die in den Westen zieht und halt wirklich ein hartes Erlebnis nach dem anderen macht.
Aber auch spannende Figuren.
Da hat es einfach besser funktioniert, dass du wirklich mit denen mitfühlst und auch mitleidest, wenn sie leiden. Und hier war das einfach nur, man wurde, glaube ich, sehr schnell abgestumpft emotional von der Serie.
Absolut, vor allem, weil halt wirklich auch permanent nur Leute abgemeuchelt, skalpiert werden, irgendwo aufgehängt werden, und du bist dann irgendwann raus. Und ich meine, du hast ja eigentlich diese spannende Geschichte von der Mutter, die mit ihrem Sohn, glaube ich, dann da versucht, dieses Gebiet zu durchqueren und so. Also da steckt eine geile Story hinter, aber irgendwie so richtig hat sie mich nicht gekriegt.
Hat aber offenbar die Community zum Jahresanfang gepackt, so, wir brauchen
absolut,
jetzt was uns so richtig ins Jahr kickt.
Genau, das war American Primeval. Und dann die nächste Serie.
Gut.
Ich sehe schon im Augenwinkel, es ist ein gelber Zettel.
Es ist gelb, das heißt, Esther ist wieder dran und muss ich kurz in ihren Notizen nach vorn scrollen. Es ist Murderbot, ein persönliches Highlight von mir dieses Jahr. Bei Apple TV Plus mit einer Staffel.
Mit Apple TV.
Ach, Verzeihung, ich hatte das Clip Plus, muss ich noch wegkriegen dieses Jahr. Von Apple TV. 10 Folgen, so ungefähr 30 Minuten alle von der Länge her. Bei Movieblood nur eine 6,4 als Wertung. Das ist nicht in Ordnung. Das geht höher. Es ist eine ausgeklügelte Sci-Fi-Comedy, die uns da heimsucht, würde ich behaupten. Angeführt von Alexander Skarsgård, der einen Sicherheitsandroiden spielt, der sein Kontrollmodul gehackt hat. Das heißt, eigentlich müsste er Befehlen der Menschen gehorchen, die ihn anheuern, um für Sicherheit zu sorgen. Er will aber eigentlich lieber im Hintergrund und den ganzen Tag mit seinem heruntergeklappten Helm Serien gucken, vor allem Space-Opern, um sich da nicht mit diesen humanen Leuten abzugeben. Er hat also Emotionen und freien Willen. Die sind allerdings ein bisschen Herausforderungen für ihn, gerade wenn er dann ohne Helm direkt angeschaut wird. Das ist die Hölle für ihn. Und er muss natürlich trotzdem mit auf Missionen und wird dann von so einer Hippie-Kommune, Space-Hippie-Kommune angeheuert, die ihn auf einen gefährlichen Planeten mitnehmen, wo er sie beschützen soll. Und da, ist er dann doch irgendwie so, dass er denkt, na gut, ich muss sie doch irgendwie beschützen, das sind jetzt keine schlechten Menschen, auch wenn ich eigentlich keine Menschen mag. Und die Idee einfach für mich, so einen, man kann schon fast sagen, autistischen Roboter zu erschaffen, der da widerwillig mit Menschen in Kontakt tritt und dann sich den ganzen sozialen Ängsten stellt und das auch im Extrem irgendwie spiegelt, geht für mich total auf, macht unglaublich viel Spaß, sich da dieser fühlenden Maschine, die sich insgeheim Mörderbot getauft hatte, so als geheimen Namen mit anzuvertrauen. Und die auch selber nicht so richtig weiß, was die eigentlich will, diese Maschine. Und also ich glaube, Serienfans wie du, Max, die können sich da mit diesem Binge-Vergnügen von einem, der eigentlich nur Serien schauen möchte, gut identifizieren. Es ist kurzweilig, es ist vergnüglich, es ist ganz viel Sci-Fi-Liebe drin. Auch wenn man dann noch in der Serie in eine andere Serie geht, wie
Sanctuary Moon.
Genau, John Cho, Schmonzette im All. Und ja, auch die restlichen Leute im Cast neben Alexander Skarsgård sind auch toll. Also zum Beispiel Noma Dumisweni, die man ja als Hermine aus dem Harry Potter Theaterstück kennt. Oder David das Mädchen, der gefühlt gerade überall mitspielt, mal wieder als technikgepimpter Mensch, der eigentlich keinen Roboter mag. hat mich überrascht, gerade auch aus der Feder so von Chris und Paul Weitz, was da so im Sci-Fi-Bereich auf einmal kam. Die haben ja zum Beispiel auch About a Boy gemacht. Ich höre jedenfalls, seit die Serie rauskam, fleißig die ganzen Hörbücher, die dazu existieren, um zu gucken, wie es damit, weiß ich nicht, neuen Teilen oder die es gibt, weitergeht. Und zum Glück wurde auch eine zweite Staffel bestellt.
Das war ja jetzt auch nur die erste Novelle.
Genau, also und die sind ja auch alle sehr kurz, diese Novellen. Also eine ist ein bisschen länger, aber die anderen sind auch sehr, sehr schmal.
Wie ist denn das, weil du sagst, du hast jetzt die Hörbücher gehört, weil ich hatte die auch erst auf dem Schirm und dann habe ich so durch das Internet mitbekommen, dass sich viele Fans der Bücher so auf den Schlips getreten gefühlt haben, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, in den Büchern wird gar nicht so richtig klar, welchen Geschlecht irgendwie dieser Roboter sein soll, so dass man das hier jetzt, und dass wohl da auch irgendwie allgemein irgendwie so ein paar Leute einfach nicht so wirklich happy waren mit der Umsetzung. Wie ist das jetzt?
Ich glaube, da ist es mir zugute gekommen, weil ich ja halt die Serie zuerst geguckt habe. Okay. Da habe ich natürlich schon eine gewisse Vorprägung, dass ich es mag. Und dann störe ich mich jetzt vielleicht auch nicht an Änderungen oder so, die andere sagen, wo ich jetzt gesagt hätte, wenn ich zuerst die Bücher gelesen hätte, ich gesagt, was hat die Serie da gemacht?
Ja, genau.
Deswegen habe ich das Problem eigentlich nicht. Ja.
Ist halt, funktioniert halt, wenn du jetzt so einen Star wie Alexander Skarsgård hast, ist das natürlich jetzt schon konnotiert, männlich konnotiert, die Rolle. Ja. Aber in der Serie selbst ist sie ja auch weiterhin geschlechtslos.
Ist auch lustig, diese Szenen, wo er dann einfach ohne irgendwas im Schritt gezeigt wird. So ein bulliger Alexander Skarsgård als geschlechtsloses Wesen.
Und sonst ist die auch trotzdem sehr queer und divers, die Serie.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Hast du da reingeguckt mal, Sebastian?
Nee, deswegen, wie gesagt, deswegen wollte ich mal irgendwie hören, so, weil ich hatte halt irgendwie immer nur gelesen, irgendwie Fans sind nicht wirklich begeistert. Dann
ich glaube, die Bewertungen waren auch nicht so hoch, weil es wöchentlich immer nur so 20-Minuten-Folgen waren und die Leute so,
ja, da muss ich es mal machen, aber ich war auch da immer wieder so, ich hätte eigentlich Bock, das auch zu lesen. Dann habe ich aber mitbekommen, dass das ja auch schon wieder eine Mammutaufgabe ist, weil wir jetzt, glaube ich, auch bei 8 oder 9 Büchern sind. Ja, so, ich dachte, verdammte, sobald es die Dreiermarke überschreitet, werde ich schon vorsichtig, ob ich sowas noch lesen soll oder nicht.
Deshalb lohnt sich halt auch immer einfach in die Serie reinzugucken, um ein Gefühl für den Tonfall so ein bisschen zu bekommen, was da so passiert.
Und ich meine, bei Apple TV kannst du, finde ich, ja auch so vom Production Value, was so die Serien angeht, echt nichts falsch machen. Die sehen immer fantastisch aus.
Ja. Staffel 2 kommt.
Sehr gut. Gut, Max, ich habe den nächsten Zettel gezogen und es steht eine Serie drauf, die ganz, ganz frisch erschienen ist, nämlich Fallout Staffel 2 bei Amazon.
Genau, zu meiner Auswahl muss ich einmal kurz erklären. Also in meiner persönlichen Top-Liste ist die zweite Staffel von The Last of Us tatsächlich sehr weit oben. Und wir hatten sie jetzt auch schon im Halbjahr auf Platz 3 unseres Redaktionsrankings. Aber ich hatte nur noch einen Serienslot frei und habe mich da stattdessen dafür entschieden, einfach nicht nochmal die gleiche Serie vorzustellen, sondern einer anderen fantastischen Videospieladaption den Platz zu geben, die es halt auch auf die wenigsten Top-Listen des Jahres geschafft hat oder schafft, weil sie einfach jetzt erst am 17. Dezember gestartet ist. Ich habe Staffel 2 aber schon die ersten 6 Folgen gucken können. Also schon mal ein guter Eindruck.
Was ist, wenn die letzte Folge ganz schlecht wird?
Niemals.
Das kann gar nicht sein. Genau, Sebastian, ich weiß, du bist auch großer Fallout-Fan. Du hast es auch schon gesehen.
Ja, zumindest die ersten 5 Episoden schon gesehen.
Bin ich nur eine Folge weiter.
Ja, genau, du bist eine
Folge. Dann schwärmt jetzt mal davon, ohne mich zu spoilern, weil ich es noch nicht geschafft habe.
Du bist ja großer Fan. Ich weiß, du hast viele Videos zumindest dazu gemacht.
Oh ja.
Wie würdest du die Prämisse von Fallout von der Serie, kann man die in 1-2 Sätzen zusammenfassen?
Naja, es geht jetzt nach New Vegas. Das ist ja der große Cliffhanger von Staffel 1 gewesen.
Ich meinte ja generell Fallout.
Ach so,
Serie.
Fallout. Naja,
wenn jemand
es gab,
noch nie von Fallout
ach
gehört
so,
hat.
Fallout. Es gab vor zig hundert Jahren, vor 200 Jahren, einen großen Atomkrieg, der alles platt gemacht hat. Zum Glück, in Anführungszeichen, für uns gab es eine Firma namens Vault-Tec, die ganz, ganz viele interessante Bunker gebaut hat. Und gemeinsam mit ihren anderen tollen Industriefreunden haben sie da wilde Sachen in diesen Bunkern veranstaltet. Und wir lernen jetzt in der Serie die junge Lucy kennen aus Bunker 33. die irgendwann da raus muss, weil ihr Vater entführt wird und sie ihn dann finden möchte. Und da muss sie feststellen, dass es da draußen auf der Erdoberfläche mittlerweile wieder ganz normales Leben gibt.
Normal, und, naja, in Anführungszeichen.
Normal, okay, in Anführungszeichen. Das Ganze ist eine sehr erfolgreiche Videospielreihe. Es gibt insgesamt 4 Hauptspiele und dann noch zahlreiche Ableger, von denen halt Fallout New Vegas jetzt quasi so ein bisschen die Inspirationsquelle für dieses neue Setting von Staffel 2 ist, wo wir vor allen Dingen jetzt natürlich uns in und rund um Las Vegas befinden.
Viel Wüste.
Und viel Wüste und viel neue, verrückte Leute. Macaulay Culkin ist auch mit dabei, hat man ja schon durch den Trailer gesehen.
Also ein bisschen Resident Evil 4 war das, der in Las Vegas gespielt hat?
Nein. Also ja, du hast recht, aber nein.
Nein.
Es ist großartig. Also ich habe, wie gesagt, ich habe nur 5 Episoden gesehen.
Das reicht schon. Das, ne?
Und ich finde, mir hat schon die erste Episode gereicht. Und ich wusste, okay, sie kriegen es wieder hin, dass du Spaß mit diesen Figuren hast. Walton Goggins als der Ghoul, a.k.a. Cooper Howard, der ja so ein bisschen in der Vergangenheit so der Posterboy von Vault-Tec geworden ist, tauchen hier wieder auf. Kyle MacLachlan als Hank ist großartig. Du hast wieder diese wunderbare Welt, die sich auch so gelebt anfühlt. Und gerade für mich als jemand, der halt auch die Spiele gerne gespielt hat, ist es halt so eine schöne Welt, wo viel so im Hintergrund einfach irgendwie passiert, ohne dass sie jetzt explizit mit dem Finger drauf gezeigt wird, aber du so als Fan einfach, oh, krass, hast du gesehen, da im Hintergrund so. Und es funktioniert halt so sehr gut auf 2 Ebenen. Also für die Fans einfach, weil du merkst, okay, die haben sich wirklich mit den Spielen beschäftigt, die haben sich mit dieser Welt beschäftigt. Aber so auch als Neuling, sage ich mal,
also
kommt man...
Also ich kannte die Spiele überhaupt nicht, ja, und kenne mich da überhaupt nicht aus.
Ja, das finde ich mal interessant, weil ich habe auch deine Perspektive. Wie kommt man denn damit klar, wenn man jetzt nicht diese ganzen Spiele, Easter Eggs oder so, entdeckt?
Also ich habe mich jetzt bei der 2. Staffel sehr ertappt, dass ich ständig irgendwelche Wikis nebenbei noch durchgucke, okay, weil dann immer irgendwas erwähnt wird. Mhm. Aber trotzdem finde ich, ist das eine sehr, sehr spannende Welt, da einfach so auch einzutauchen, ohne dass man jetzt irgendwie viel Vorwissen hat. Ich hatte in der 1. Staffel so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, in diesen Tonfall reinzukommen. Das ist ja so ein sehr einzig eigenwilliger Tonfall der Serie. So sehr schwarzhumorig, ein bisschen zynisch. Und ich finde, in Staffel 2 bin ich jetzt aber direkt von der ersten Folge an direkt drin gewesen. Auch weil ich finde, das Herz der Serie in Staffel 2 ist einfach so diese sehr komplizierte Dynamik zwischen Lucy und dem Ghoul, Cooper, die halt wesentlich besser funktioniert. In der 1. Staffel war sie ja teilweise mal so sein Gefangener kurz. Aber hier ist es, die hätten von Anfang an zusammen sein sollen.
Ja,
finde ich.
Ja,
merkt man in der 2. Staffel, das funktioniert sehr, sehr gut. Wir lernen auch viel mehr über seine Backstory und die beiden Charaktere, finde ich, sehr, sehr, tragen sehr, sehr gut durch die Staffel.
Was ist denn mit diesem Knappen, der dann diese Ritterrüstung angezogen
Maximus
hat?
Ja, natürlich.
Wird der interessanter in Staffel 2? Weil bei dem hatte ich so meine größten Probleme in Staffel 1, wo ich dachte, das ist jetzt, was mich am wenigsten interessiert.
Also ich gebe zu, ja, die Bruderschaft fand ich in Staffel 1 jetzt auch nicht so dolle. Ich sage mal so, es wird jetzt nicht unbedingt besser, es wird jetzt aber auch nicht schlechter.
Okay, okay.
Also ich finde, es bleibt so gleich so, weil du musst diese Fraktion natürlich irgendwie mit drin haben. Zumindest in den Folgen, die ich jetzt so gesehen habe, es werden da schon so Andeutungen gemacht, dass das alles noch größer und aufregender irgendwie wird.
Das finde ich macht die Serie gut. Sie gibt so kleine Hinweise, so dass du spürst, diese Welt ist viel größer. Das ist nur so ein ganz kleiner Ausschnitt von dieser Welt und da passieren noch Dinge abseits davon, irgendwelche Kriege, die du gar nicht siehst. Also man merkt, dass das so eine lebendige Welt ist. Ich finde zumindest, also Maximus ist auch für mich nicht der interessanteste Charakter von der Serie, aber der hat auf jeden Fall sein bisher interessantestes Dilemma in der Staffel.
Okay. Also ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Ich werde jetzt bestimmt vor Silvester einfach fleißig gucken und mich über den nasenlosen roten Ghoul freuen.
Es ist einfach so, auch dieses Production Design, diese 50er-Jahre-Musik, wie das alles zusammenspielt. Es ist eine der sehr, sehr wenigen Serien noch, die auf 35mm gedreht werden. Also sieht auch einfach toll aus.
Und halt auch viel mit praktischen Elementen arbeitet.
Ne?
Also gerade auch diese Power-Armor, die dann da immer anhaben, so dass du hast wirklich das Gefühl, okay, du spürst das so. Das ist was Mächtiges, was Wuchtiges.
Einziger Kritikpunkt in Staffel 2, von den Vault-Szenen kam mir viel zu wenig vor in der zweiten Staffel. Hm. Und das, was man von den Vault sieht oder was dort passiert, das wirkte auf mich ziemlich öde und belanglos.
Gut, ich freue mich trotzdem auf und wir müssen, glaube ich, weitergehen, damit ihr euch hier nicht völlig verliert.
Ja, sonst machen wir noch den Fallout Staffel 2 Podcast draus.
Upsi.
Ich habe einen anderen Zettel gezogen und da steht Task drauf. Das ist der Community Platz 5 und den stelle ich euch vor mit einer 7,6, denn auch mich hat diese Serie sehr begeistert. Ich glaube, es ist auf Platz 2 meines persönlichen Rankings dieses Jahr. Mhm. HBO sei Dank, muss man natürlich dazu sagen. Es sind 7 Folgen, die jeweils immer so etwa eine Stunde gehen und wir befinden uns in Philadelphia, wo eine Taskforce zusammengestellt wird, da ist der Titel her, um eine Reihe gewalttätiger Raubüberfälle aufzuklären. Und wir bewegen uns da nicht nur an der Seite des Kommandoleiters und ehemaligen Priesters, dem alleinerziehenden Vater Tom Brandis, gespielt von Mark Ruffalo, durch die Geschichte, sondern haben auch parallel dazu im Blick den Robbie Prendergast, ist auch ein alleinerziehender Vater, der allerdings Raubzüge durchführt, die untersucht werden. Gespielt vom fantastischen Tom Pelfrey, den ich vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber der mich echt überzeugt hat.
Hast du Iron Fist nicht gesehen?
Doch, aber da musste ich echt nachgucken, wen er gespielt hat, als ich da dachte, woher kenne ich den so ein bisschen? Aber hier war er jetzt so völlig überzeugend. Und da entfaltet sich diese Geschichte so relativ langsam, aber dann doch irgendwie mitreißend mit immer mehr Tempo, was sie entwickelt, so Facetten von Polizeijagd-Dieb, aber halt viel tiefgründiger, weil sie auch in ihren Grauzonen überzeugt. Da haben wir dann zum Beispiel Robbie, der auf ein Kind entführt, weil das halt als Zeuge am Tatort zurückgeblieben ist, wo gerade ein paar Leute getötet wurden. Aber der ist so liebevoll zu diesem kleinen Jungen, dass man irgendwie denkt, ja, der war jetzt in irgendeinem Drogenabsteigerhaus, dieser Junge, geht's ihm da nicht viel besser bei dem Ende? Oder sollte man ihn doch der Polizei aushändigen? Aber was passiert dann mit dem, der ihn entführt hat? Und das ist einfach, das steigert sich so rein, dass man echt denkt, ja krass, das sind einfach alles Menschen, die falsche Entscheidungen treffen oder richtige Entscheidungen treffen. Man weiß es selber manchmal gar nicht so zu beurteilen. Und ja, Mark Ruffalo spielt auch fantastisch neben dem Tom Pelfrey. Also ein super Duo, die sich lange nicht treffen. Und wenn es dann passiert, dass sie sich treffen, dann ist so, boah. Und auch der Rest des Casts ganz toll überzeugend. Ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut über Fabian Frankel, der ja die Hassfigur schlechthin in House of the Dragon Kristen Cole spielt. Und der spielt ja so einen netten, charmanten Typen, der da Team jetzt mitspielt und auch alle anderen weiter. Und ich habe mich auch über Emilia Jones gefreut, die ja in Coda die Hauptrolle hatte und jetzt so die Nichte des Räubers mit Gewissensbissen spielt. Ich finde, man merkt der Serie schon an, dass sie vom Mare of Easttown-Schöpfer Brett Inglesby ist. Der hat ja dieses Jahr auch zum Beispiel The Lost Bus, einer unserer besten Streaming-Filme, geschrieben, das Drehbuch. Also der weiß einfach, wie Spannung in so einem realistischen Setting geht. Und der Tonfall ist zuweilen durchaus sehr düster und ernüchternd, aber trotzdem jede Minute Watchtime wert, würde ich sagen. Ich habe auch, weil es ein Community-Platz ist, ein paar kurze Stimmen von unserer Seite mitgebracht, wo Leute sich begeistert haben. Miss 80s schreibt, einfach nur großartig, Mark Ruffalo und Tom Pelfrey sind grandios, eine der besten Serien der letzten Jahre. Oder Lukas Breuer 98 schreibt, die erste Folge ist etwas zäh und langatmig, da war ich kurz davor, die Serie abzubrechen, aber es hat sich gelohnt, dran zu bleiben, nach hinten raus wird sie immer besser und lässt einen nicht mehr los, sodass man weiter gucken muss, Schauspielleistung und der generelle Aufbau sind wirklich gelungen, es lohnt sich also dran zu bleiben, gute HBO-Serie. Und Daveron vielleicht noch zum Abschluss. Wie gut war das denn? Füller, Drama, egal. Spannung und herzzerreißend. Etwas vom Besten der Serienlandschaft. Großartiger Cast, Drehbuch, Regie, Kamera. Ihr merkt es, ich erhole mich kaum davon. Also wirklich auch eine Serie, die mich überrascht hat. Einfach so eine wirklich wieder starke, man hat ja so viele Cop- und Polizeierzählungen, aber das war wirklich mal wieder so ein Format, wo ich dachte, ja, so soll es sein. Max, dir fehlt die noch, habe ich gesehen.
Nee, ich habe die erste Folge gesehen.
Und du hast die erste Folge gesehen und du hast dann anscheinend nicht wie Lukas weitergeguckt.
Nein.
Nee, aber ganz starkes Ding, kann ich wirklich allen empfehlen. Gut, aber wir müssen weitergehen.
Mhm.
Und ich ziehe einen grünen Zettel aus dem Hut, Max.
Das, oh, das
heißt,
bin ich.
Du bist wieder dran mit Chabos.
Chabos. Genau, das ist der Community-Platz Nummer 2 mit einer Wertung von 7,8. Und da bin ich ja schon mal froh, dass es eine Comedy-Serie so weit nach oben geschafft hat und dann auch noch eine deutsche Comedy-Serie. Das ist zusätzlich stark. Die ist vom ZDF. Genau, da könnt ihr sie auch streamen. Und es geht in Chabos um den Mit-30er Millennial Peppy. Ist auch ein ganz toller Name. Der herausfindet, dass er nicht zum Klassentreffen seiner früheren Mitschüler eingeladen wurde. Und das nagt so sehr an ihm, dass er zurück in seine Heimat nach Duisburg reist, um herauszufinden, warum er nicht eingeladen wurde und wer dafür verantwortlich ist. Und als Peppy dann im Haus seiner Eltern eine gebrannte DVD von Saw 2 findet, tauchten wir gemeinsam mit ihm in seine Erinnerungen zurück ins Jahr 2016 ein, als Peppy und seine Kumpels Alba, Gollum und PD, das ist krass, geile Namen, einen Film illegal herunterladen und dadurch immer tiefer in die Scheiße geraten. War sehr relatable, diese Serie. Genau, 8 Folgen sind das Ganze und sie macht richtig Spaß. Also die Charaktere fand ich sehr, sehr gut geschrieben. Und sie ködert einen natürlich so mit so 2000er Nostalgie. Das war auch meine Jugendzeit. Mhm. Ich war genauso alt wie die, hatte aber zum Glück nicht so eine chaotische Jugend. Aber so diese ganzen Popkulturreferenzen und der Soundtrack, also bei jedem Song hast du sofort Flashbacks, der da gespielt wird. Ganz, ganz toll. Aber die Serie ist halt auch sehr clever, weil sie Stück für Stück so diese Nostalgiebrille abklopft oder ablegt, um halt so zu dem schmerzhaften Kern der Figuren vorzudringen und dabei halt vor allem mit Peppys nostalgischer Verklärung, früher war doch alles besser, aufräumt und sagt, nee, vielleicht änderst du dich nicht ganz.
Bei mir hat es eine Weile gedauert, bis ich die geguckt habe, aber ich war dann auch wirklich sehr begeistert gerade. Also wirklich, wenn ihr irgendwie in den 2000ern eine Schulzeit hattet, da werdet ihr wirklich viel wiedererkennen. Dafür lohnt es sich schon allein deswegen. Man versteht vielleicht nicht alle Insider, weil irgendwie war ja jede Jugend dann doch anders, aber so ein paar große Grundzüge, wo man denkt, ja, so muss es anscheinend bei allen gewesen sein. Und ich finde es auch super besetzt, weil man hat ja sowohl die Älteren als auch die Jüngeren immer mal so abwechselnd, die sich dann auch in der Gegenwart wieder treffen. Schön gezeichnet. Und ich persönlich muss ja sagen, als Frau ist natürlich schon sehr auf eine männliche Jugend mehr ausgelegt. Aber es gibt am Ende auch so einen Verweis dieser Serie, wo ich denke,
zweite Staffel will ich sehen.
Ich möchte die zweite Staffel sehen, um jetzt alle die weiblichen Referenzen vielleicht auch drin zu haben, der 2000er Kindheit, also Jugend, Schulzeit.
Wie heißt dann die zweite Staffel?
Das ist dann die
Chicas?
Keine Ahnung.
Chababas?
Also wirklich eine tolle Entdeckung aus unserem Heimatland, auch hier mit drin, sehr schön.
Und glaube ich sogar eine Debütserie, von daher noch faszinierender.
Aber sie wurde inspiriert von einer britischen Serie.
Ladhood heißt die, aber das ist nur dieses Konzept.
Genau, das Konzept, wollte ich gerade sagen, halt super adaptiert für, es gibt irgendwas Erfolgreiches, hat man ja häufiger, so wie The Office oder so, es gibt was Erfolgreiches in einem anderen Land, aber wir können es auf unser eigenes Land anwenden und ein ganz eigenes Ding draus machen.
Genau. Das Einzige, was sie übernommen haben, ist, ein Charakter blickt auf seine Jugend zurück und taucht dann auch in den Szenen seiner Jugend
spricht
als
ab und
sich
zu
selbst
mal zu
auf.
Uns selbst. Ja. Na gut, gehen wir weiter? Blau, Sebastian. Oh. Last Samurai Standing steht auf meinem Netflix-Crunchyroll-Zettel.
Musst du ja echt so ein bisschen gucken, weil so viele von den Serien, die ich gefeiert habe, tauchten ja dann doch auch im Community-Teil schon auf.
Also hat sie einen guten Geschmack, die Community?
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen dachte ich, okay, nehme ich mal die eine Serie, die mich zumindest so ein bisschen positiv überrascht hat und auch gut unterhalten hat, und das war eben Last Samurai Standing, die ja so ein bisschen, ich finde es ja immer so geil, wenn so Serien geteasert werden, dann immer so, oh mein Gott, das ist Shogun meets Squid Game, und ich so, okay, gucken wir mal, was das wird. Und ja, das ist eine, ja, wie sagt man da, auch eine historisch angehauchte Serie.
Angehaucht.
Genau. Wo es darum geht, dass so knapp 300 ehemalige Samurai, die jetzt halt alle ihren Job verloren haben, weil quasi nach dem großen, ich glaube, der Bushin-Krieg war es, wo quasi die moderne japanische Welt die alte klassische japanische Welt vernichtet hat.
Das Feudalsystem wurde abgeschafft, die Meiji-Ära hat begonnen.
Genau, und jetzt öffnet man sich halt wieder dem Westen. Vorher war man ja sehr isoliert und wollte das alles nicht, und dementsprechend kommen auch westliche Waffen ins Spiel. Die Leute kleiden sich westlicher, tragen jetzt ihre Zwirbelbärtchen und sowas alles. Und dann gibt es jetzt halt eine Ankündigung, dass sich so knapp 300 ehemalige Samurai in Kyoto treffen sollen, und die können 100.000 Yen gewinnen, wenn sie bei diesem Spiel mitmachen.
Nicht ganz die Squid Game Summe, aber nicht,
ja, also ich glaube für damalige Verhältnisse auf jeden Fall schon. Und jeder von denen bekommt halt so eine hölzerne Marke, und die sollen jetzt von Kyoto nach Tokio kommen. Und da gibt es dann unterschiedliche Grenzposten und an jedem Grenzposten müssen sie halt ihre Marken vorzeigen. Und mit jedem Grenzposten brauchen sie aber mehr von diesen Holzmarken. Sprich, sie müssen sich natürlich alle irgendwie gegenseitig abschnetzeln, um an diese Holzmarken zu kommen. Und
man könnte ja auch mal nett fragen.
Man könnte auch nett fragen, aber man möchte ja auch das Geld haben. Und im Mittelpunkt steht der ältere Samurai Shujiro, der seine Tochter verloren hat und jetzt halt einfach Geld braucht, weil seine Frau und sein Sohn sind auch immer noch krank. Und er lernt dann in diesem ganzen Chaos auch noch die junge Futaba kennen, die ebenfalls eigentlich aus sehr herzlichen Gründen da ist, weil sie halt auch diesen kleinen Tempel ihrer Mutter, die auch verstorben ist, eigentlich vor dem Untergang bewahren möchte. Und er sieht jetzt in ihr so ein bisschen seine Tochter wieder, weswegen er sich auch darum bemüht, sie zu beschützen.
Der Beschützerinstinkt durch, ja, obwohl er genau, eigentlich auf sich selbst achten müsste.
Ja, natürlich, aber er ist ja auch ein Guter. Und ja, so da tauchen dann auch so mittendrin natürlich noch die Feindschaften auf, die von früher noch auch mit ihm in Verbindung stehen, weil er ist natürlich auch als ein großer Schlechter in die Samurai-Geschichte eingegangen. Und er hat natürlich auch ein paar alte Feinde, die sich jetzt hier unter den Teilnehmern wiederfinden. Und dann ist natürlich auch noch so ein bisschen das Mysterium, wer sind denn die Spielemacher und warum tun sie dies und warum muss es nach Tokio gehen und was ist da alles
spätestens
los?
Da kommen die Squid Game Vibes durch.
Ja, genau, da kommen dann so ein bisschen die Squid Game Vibes, vor allem, weil du auch so eine Gruppe alter Säcke hast, die dann
aber
halt
die gab's
auch
wirklich. Das sind historische Leute. Ah, diese echt? Vier großen Familien.
Ja, ach so, ja, genau, ja klar.
Mitsubishi ist auch dabei.
Genau. Und die wetten dann halt auch so, wer wann, wie, wo da ankommt und so. Ja, also ich muss sagen, ich hatte meinen Spaß damit. Es ist so unterhaltsam, es sind 6 Episoden. Du hast halt, was mich halt gestört hat, war, du hast immer noch diesen sehr clean Netflix-Look. Mhm. Die prügeln sich da durch, die erste Episode endet in so einem riesengroßen Massaker vor, wo die sich alle gegenseitig abschnetzeln und die kommen am Ende raus, als wenn sie ihre Sachen gerade frisch von der Reinigung geholt hätten. So, da hätte ich mir gerade auch bei dem Setting gewünscht, so komm, traut euch doch mal dreckiger zu sein, so ein bisschen verschmutzter und keine Ahnung was. So.
Andererseits aber die erste Episode beginnt auch mit so einer sehr coolen Plansequenz, wo man erstmal sofort in die Handlung reinstürmt.
Und das machen sie häufiger. Also was mich dann abgeholt hat, war tatsächlich so die ganzen Kampfchoreografien. Mhm. Weil da bauen sie sehr, sehr häufig so One-Shots mit rein, so dass du wirklich das Gefühl hast, okay, die haben sich schon bemüht, dass gerade die Action-Sequenzen sehr, sehr stylisch und sehr, sehr gut aussehen.
Und abwechslungsreich. Die sind immer in anderen Settings, mal in einem Teehaus, mal in einem Wald, genau, mal auf einem kompletten Tempelgelände.
Und auch abwechslungsreich, was so die Waffengattungen angeht. Also du hast ja Leute, die schleppen so Riesenschwerter mit sich. Andere Leute kämpfen nur mit Pfeil und Bogen oder mit 2 Katanas oder nur mit einem und so. Ich finde, vom Kampfstil her hat mich das sehr an Animes erinnert, weil sie es teilweise auch sehr überspitzt darstellen.
Große Geste.
Ja, ja, genau so. Aber nicht, dass die sich ständig anschreien und jetzt kommt mein Stil-Attacke.
Ich würde sagen, es gibt ja auch einen Manga dazu. Und genau. Im Manga ist das noch mehr auf Special-Attacken.
Ja, klar.
Also da kann er den Todestanz, kann er und durch die Luft wirbeln und die eine kämpft so schnell, dass man sie mit dem bloßen Auge nicht erkennen kann. Er hat ja hier auch so Geschwister, quasi so Wahlgeschwister. Er ist auf so einem Tempelgelände bei so einem Spezialausbilder groß geworden. Ja. Und im Manga haben die alle, jeder von denen eine eigene Spezialattacke, super geheim.
Ja, also man hätte es auch noch krasser übertreiben können. Es macht so, finde ich, aber durchaus Spaß. Und ich habe die 6 Episoden echt schnell auch durchgehabt. So. Ja. Kann man machen.
Kann man weggucken.
Muss man auch sich so ein bisschen drauf einlassen, muss man auch irgendwie Bock drauf haben, aber dann macht's schon Spaß.
Ich hatte vor allem Bock drauf, weil ich ja in Japan im Sommer im Urlaub war. Da dachte ich so, es passt jetzt ideal dazu. Mal gucken, wie es da ein bisschen geschichtshistorisch eingebettet zur Sache geht. Das Einzige, was mich gestört hat, war, dass es dann doch leider ein offenes Ende hat, die Serie. Sollte man vielleicht dazu sagen, da kommt wahrscheinlich eine 2. Staffel, weiß man noch nicht.
Hoffen es mal, ne? Man weiß es ja nicht.
Ich hätte schon noch ein bisschen, zumindest so ein halb abgeschlossenes Ende mir gewünscht.
Mhm. Also es ist, glaube ich, auf 3 Staffeln ausgelegt. Okay. Also die haben ja nur ein Drittel von des Weges geschafft.
Ja,
ne?
Ja.
Da kommt noch ein bisschen was.
Na gut.
Und zur Not hat man den Manga und kann dort weiterlesen. Aber der ist noch nicht so weit erschienen, deswegen.
Gut, ich habe wieder was aus dem Hut gezogen, was meine gelbe Farbe trägt. Und zwar Lost Boys and Fairies in der Arte-Mediathek. Beziehungsweise leider nicht mehr in der Arte-Mediathek, muss ich dazu sagen. Ich habe es da geguckt und da habe ich jetzt gerade nochmal geschaut, ist schon wieder rausgefallen. Mal gucken, ob es nochmal zurückkehrt. Irgendwo wäre natürlich schade, wenn nicht. Aber es war trotzdem eine meiner besten Serien 2025. Deshalb an dieser Stelle kurz vorgestellt. Eine 7,2 bei Moviepilot. Es sind nur 3 Folgen, die etwa eine Stunde gehen. Ja, Max, und es ist eine Serie, die ich komplett übersehen hätte, wenn du sie nicht im Halbjahres-Zwischenfazit unserer besten Serien schon erwähnt hättest. Und da musste ich natürlich reinschauen, gerade nach dem Sebastian-Prinzip von nur eine Miniserie, nur 3 Folgen, genau. Kann man aber schon mitnehmen.
Ich habe auch eben schon aufgehorcht, als es hieß, so nur 3 Episoden.
Ganz Snackable, kann man mal so weggucken.
Ich habe es nicht bereut. Es geht um Gabriel und seinen Partner Andy, die ein Kind adoptieren wollen. Gabriel hat allerdings eine relativ bewegte Familiengeschichte hinter sich, muss erstmal mit sich selbst eigentlich ins Reine kommen und man merkt schon, er ist sich eigentlich unschlüssig, ob er wirklich Nachwuchs will oder es nur für Andy tut, damit der jetzt seine Familie kriegt, die er sich schon so lange wünscht. Außerdem hat Gabriel nebenbei noch so seine Drag-Queen-Karriere, die er auch pflegt und wo er Erfolg drin hat und eigentlich mit seiner Liebe zu seinem Partner sehr erfüllt ist. Und ja, jetzt kommen sie aber dann tatsächlich zu so einem Adoptionsbüro, wollen ein junges Kind anfragen, treffen dann aber den 7-jährigen Jake und es macht auf einmal Klick. Also doch ein bisschen
noch ein
älterer. Ja, wollen Mädchen, wollen nicht jemand Jüngeren und jetzt ist auf einmal dieser Junge da. Und gar nicht so viel will ich verraten, aber ein Schicksalsschlag verändert dann nochmal alles. Die Karten werden völlig neu gemischt und es war einfach eine wahnsinnig gefühlvoll und mitreißende britische Serie aus dem Jahr 2024 schon. Und ich habe viel geweint, sollte man dazu sagen. Es ist eine sehr emotionale Serie, aber sehr differenziert gespielt von den zwei Hauptdarstellenden Sion Daniel Jung, keine Ahnung, ob man ihn so ausspricht. Der spielt bei Slow Horses zum Beispiel mit oder Fra Free aus Hawkeye bekannt. Auf so einer menschlichen Ebene einfach so ganz große Fragen in so einem simplen Kontext verhandeln, fand ich sehr schön. Und wie gesagt, leider halt aus der Arte Mediathek schon verschwunden. Wir hoffen, sie taucht nochmal wieder auf. Ansonsten könnt ihr sie nur als DVD oder Blu-ray gerade kaufen, wenn ihr euch jetzt sehr darauf gefreut habt. Das tut mir leid. Aber trotzdem ein Streaming-Kleinod, das man nicht verpassen sollte.
Also schon mal auf die Merkliste sitzen, wenn es wiederkommt.
Genau, einfach mal vormerken. Bei Moviepilot gibt es ja die Vormerkfunktion, dann werdet ihr auch benachrichtigt. Und wir gehen direkt weiter in die nächste.
Oh, es ist blau?
Es ist blau und steht Severance Staffel 2 drauf, Sebastian. Ah, oh. Wir sind zurück bei Apple TV.
Wir sind... Oh, sie hat Esther hat es hinbekommen.
Gelernt.
Sehr gut. was kann man eigentlich über Severance noch sagen, was nicht schon häufig genug gesagt wurde? Die vielleicht verrückteste Office-Serie aller Zeiten. Ben Stiller bringt uns wieder zurück in die Welt von Lumen Industries, in der die Innies und die Outies jetzt irgendwie mehr und mehr damit umgehen müssen, dass sie ja auch voneinander mehr wissen und dass die Innies rund um Mark S. Jetzt doch vielleicht schauen wollen, wie können wir dem entkommen? Und ich finde es immer noch geil. Also ich hatte auch mit der zweiten Season meinen Spaß. Ich musste ja zum Glück nicht so lange warten, wie alle die Staffel 1 damals dann irgendwie direkt zu Beginn geschaut haben, weil die kam ja, glaube ich, 2019? Nee.
Ich glaube, es waren jetzt zwei Jahre
2020 oder so. Irgendwie.
So lange drei? Schon? Müssen wir mal nachgucken. Max, check das mal. Und
nee, 2022.
Ah, ja.
Und dann
also
waren es drei Jahre. Und ich habe sie, glaube ich, das erste Mal habe ich Staffel 1 wirklich 2024 geguckt. Okay. Das war dann ganz okay. Dann musste
nach
ich
den
ganz
Cliffhanger.
Nee. Und ich finde, sie machen sehr gut da weiter, wo sie aufgehört haben. Ich finde, du hast immer noch diese ganze spannende Dynamik mit, oh, wie geht's denn jetzt mit diesen Figuren weiter, gerade weil sie ja jetzt auch deutlich mehr erfahren haben. Ich finde, die ganze Thematik rund um die Frau von Mark S. wird ja jetzt dann auch nochmal wirklich auf eine sehr, sehr tragisch-dramatische Art und Weise aufgeklärt. Wir erfahren mehr über die kleinen Ziegen. Das war auch,
Endlich, du wolltest das Ziegenmysterium
geklärt haben.
Ich finde, es werden überraschend viele Antworten gegeben in dieser Staffel, aber natürlich auch gleich wieder zig neue Fragen gestellt.
Genau, genau. So wie man es halt irgendwie richtig macht. Ne? Und ich hoffe halt, wir müssen jetzt nicht zu lange auf Staffel 3 warten.
Wahrscheinlich
aber,
schon.
Nächstes Jahr gedreht. Ja.
Trotzdem insgesamt finde ich, ist es so eine schöne Mystery-Serie, bei der ich mich gerne in all die ganzen Theorien auch reinlese, die bei Reddit und auf YouTube und sonst wo irgendwie rumschwirren, einfach weil man so viel an die Hand bekommt und du kriegst dann wieder Antworten, aber jede Antwort bringt zwei neue Fragen mit sich und sowas alles. Und das ist echt cool. Ich hoffe, dass sie es gut durchdacht haben, dass sie am Ende auch wirklich zu einem Punkt kommen, wo du sagen kannst, ja, ich bin zufrieden mit all dem, was jetzt hier so passiert, aber schauen wir mal.
Ich denke immer, wir könnten das gar nicht, dieses Arbeits-Ich vom privaten Ich trennen, was ja die Prämisse der Serie ist, weil wir gucken so viele Serien ja auch in unserer Freizeit, dass können wir auf einmal nicht mehr auf die Erinnerung zugreifen, die wir brauchen, um hier im Podcast drüber zu reden.
Oder vielleicht doch. Das finde ich ist halt so, in der zweiten Staffel hat mich das sehr fasziniert, dass so diese Innies und Outies, so deren Leben immer mehr so miteinander kollidieren.
Ja.
Und was die Serie daraus macht, fand ich sehr, sehr cool. Vor allem halt so ein Dialog bei Mark S. zwischen seinem Innie und Outie über irgendwie über einen Camcorder. Das war eine sehr coole Szene.
Ich fand auch, was ich auch spannend fand, war dieses ganze Thema mit Dylan und seiner Frau.
Ja.
Also die sich
Das Fremdgehen, wenn ich mit dem Innie meines Mannes...
Genau, aber halt dann auch spannend, dass sie sagt so, okay, krass, wow. Mein Mann als der Innie ist viel liebevoller, ist vielmehr der Mensch, in den ich mich irgendwann mal verliebt habe. Und der Outie ist halt mittlerweile einfach irgendwie durch die Kinder und alles irgendwie so.
Und eifersüchtig auf sich selbst.
Und also total irre so. Also sehr, sehr.
Aber auch bei einer
spannend.
Wichtigen Hauptfigur. Ich liebe sie als Innie, aber die Outie-Version ist so furchtbar, dass man denkt, okay.
Also alle.
Ja. Also es ist echt sehr, sehr cool.
Eine Gehirnknotenserie vom Feinsten.
Ja.
Und in Staffel 3 wird es noch komplizierter.
Wahrscheinlich.
Das infernale Liebesdreieck.
Ja.
Gut, ich mache mal weiter und ziehe den Community Platz Nummer 1 aus dem Hut. Also die bestbewertetste Serie auf MoviePilot 2025, die neu gestartet ist. Es ist Dexter Wiedererwachen.
Mit Abstand bei
Paramount Plus mit einer 8,3. Oi, 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 oi. 10 Folgen und es ist ja kein Geheimnis, dass ich ein großer Dexter-Fan bin. Und ich war aber als Fan von der Dexter-Serie New Blood sehr zufrieden eigentlich mit dem Ende. Als eine der wenigen, glaube ich. Insofern war ich sehr skeptisch, als dann Dexter Resurrection oder im Deutschen halt Dexter Wiedererwachen angekündigt wurde und dachte, muss man das jetzt wieder aus der Mottenkiste holen? Lass doch den armen Michael C. Hall in Ruhe. Aber jetzt, nachdem ich die 10 Folgen gesehen habe, da sage ich auch nur, ich will mehr.
Das bekommst du auch.
Es ist eine wirklich ganz, ganz tolle Serienfortsetzung geworden, die den Vibe, diesen speziellen Dexter-Humor aus der Originalserie zurückbringt, aber halt ihm doch schon einen neuen, düsteren Krimi-Anteil gibt, weil wir natürlich nicht mehr in Miami unterwegs sind, sondern jetzt in New York. Denn Dexter erwacht aus dem Koma und geht nach New York seinen Sohn Harrison suchen, um das Verhältnis mit ihm hoffentlich richtig zu stellen. Und gleichzeitig begibt sich sein alter Miami-Kollege Angel Batista auf die Spurensuche nach dem Serienkiller namens Bay Harbor Metzger, der in Staffel 2 von Dexter ja eigentlich schon gesucht wurde, der natürlich Dexter selbst ist, wie Dexter-Fans wissen, und wo jemand anderes dann als falscher Täter enttarnt wurde. Aber er hat jetzt seine Zweifel, Angel, der ist halt ein Schlauer.
Hat halt nur irgendwie ein paar Jahrzehnte gedauert.
Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist er auf der Spur von Dexter, was natürlich sehr dramatisch ist von diesen alten Freunden, die jetzt irgendwie zu Feinden werden könnten, Vibe. Und in New York findet Dexter außerdem nicht nur seinen Sohn Harrison, sondern auch eine Gruppe, wie nennt man das, anonyme Serienkiller. Weil natürlich die sich alle treffen, organisiert unter der Schirmherrschaft des Milliardärs Leon Prater, gespielt von Peter Dinklage. Ganz verrückte Story. Am Anfang immer so, will die Serie da jetzt wirklich hingehen, dass da sich Serienmörder treffen, um ihre Taten zu reden und so ein bisschen per PowerPoint-Präsentation sagen, guck mal, was ich letzte Woche gemacht habe.
Ja, tut sie.
Und es funktioniert aber einfach so, also absurd das auch klingt, es macht einfach so viel Spaß und es ist natürlich ein Hammercast. Also einerseits die ganzen Rückkehrer, wir haben Michael C. Hall, Jack Elcott als der Sohn, auch schon in New Blood, David Sayers, James Remar und dann auch viele Cameos aus der alten Serie. Und dann aber auch bei den Neuzugängen, Peter Dinklage, Uma Thurman, Kirsten Ritter, David Dastmalchian, Neil Patrick Harris, Eric Stone Street, also wirklich so, dass man denkt, krass, wen die da alles an Bord geholt haben. Mittlerweile gibt es so gerüchteweise, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, auch schon, dass vielleicht Bryan Cranston zur Staffel 2 stößt. Mal gucken, das wäre natürlich ein Besetzungs-Coup. Die Serie findet für mich so eine ideale Balance zwischen diesen Vater- und Sohn-Momenten. Was machst du, wenn dein Papa ein Serienkiller ist? Wie gehst du damit um?
Das war ja eigentlich schon komplett New Blood, ne?
Genau, aber halt jetzt auch auf so einer neuen Verhandlungsbasis, nicht von, was ist, wenn der Sohn genau der gleiche wie der Vater ist, sondern genau. Darf auch seine eigene Person jetzt auf einmal sein, was sehr schön ist. Der hat also einen anderen Antrieb und dann aber auch so neues Personal, die Dexter jagen, die ganzen Serienkiller, die natürlich nochmal einen Zacken anders operieren. Und das macht einfach super viel Spaß. Und weil es ein Community-Platz ist, habe ich auch wieder Community-Zitate mitgebracht. Sapp schreibt zum Beispiel, das war Dexter wieder auf Top-Niveau, hat mir noch einmal besser gefallen als New Blood, liegt unter anderem daran, dass Harrison hier deutlich sympathischer und vielleicht sogar mit vernünftiger Frisur auftritt. Und Lars 1075 schreibt, 20 Jahre Dexter, das schaffen die wenigsten Serien. Hatte ich am Anfang noch meine Zweifel, so war ich nach der vierten Episode überzeugt. Langweilig wird es nie. Und Deluxe 23.1 schreibt, Dexter, so wie wir ihn lieben, phänomenal. Also ich glaube, alle Dexter-Fans sind sehr zufrieden mit diesem Wiedersehen. Die dramatische Folge werden wir bestimmt so schnell nicht vergessen. Die neunte, die uns alle völlig natürlich zerstört hat, auch ein Stück weit. Aber das gehört ja auch dazu, zu guten Serien, dass die was in dir auslösen können. Es gibt auch einen langen, spoilerigen Podcast, den ihr euch dazu anhören könnt, wenn ihr Dexter-Fans seid, den ich aufgenommen habe, im Detail zu Staffel 1. Die andere Serie, Dexter Original Sin, die ja ein Prequel war, ist zum Glück mittlerweile abgesagt worden. Zum Glück sage ich ein bisschen böse. Sie war auch nicht super, sie war auch nicht schlecht oder so, aber war halt so, nachdem man jetzt Dexter wieder erwachen gesehen hat, weiß man, okay, das braucht man nicht mehr. Max hatte schon angedeutet, Staffel 2 ist bestellt. Wir freuen uns sehr, dass die dann wahrscheinlich auch hoffentlich vielleicht schon Ende nächsten Jahres zurückkehrt.
Die soll offiziell im Oktober starten.
Okay, mal gucken, ob sie das einhalten können.
Bestimmt.
Sehr gut. Ja, Dexter.
Wie sollen wir daran jetzt anknüpfen?
Tja, Max, das kannst du entscheiden, denn es ist ein grüner Zettel, den ich hier habe und es steht Pluribus.
Ich wollte sagen, es gibt nur eine Serie, die das jetzt noch übertreffen könnte und das ist Pluribus. Die habe ich mitgebracht. Da war ja unser Hype schon im Vorfeld riesig. Auch im Podcast haben wir in Vorschaufolgen immer über diese Serie gesprochen, als sie noch keinen Titel hatte. Genau, das ist nämlich die neue Serie von Vince Gilligan, dem Mastermind hinter Breaking Bad und Better Call Saul. Aber diesmal eine Sci-Fi-Dramaserie mit 9 Folgen in Staffel 1. Und wenn diese Folge jetzt rauskommt, steht das Finale noch aus. Aber ich habe die Staffel schon komplett sehen können. Deswegen kann ich auch besten Gewissens sagen, sie ist in meiner Top 3 gelandet. Genau, also im Zentrum von Pluribus steht die Buchautorin Carol Sturker, die mit ihrer Karriere und ihrem Leben nicht so ganz glücklich ist. Doch eines Tages soll sich dann ihr komplettes Leben sowieso schlagartig ändern, als ein mysteriöses Virus die gesamte Menschheit befällt und in eine Art Hive-Mind.
Schwarmintelligenz.
Also eigentlich zu einem einzigen Bewusstsein verwandelt. Und Carol ist einer von 12 Menschen weltweit, die aus unerfindlichen Gründen immun gegen dieses Joining, heißt es offiziell, ja, sind. Und das Kollektiv ist aber nicht feindlich, sondern scheinbar absolut friedfertig, von purer Glückseligkeit bestimmt und möchte Carol oder anderen Nicht-Angeschlossenen jeden Wunsch erfüllen, damit auch diese glücklich sind, in der Hoffnung, dass sie sich aus freien Stücken dem Kollektiv dann oder dem Hive-Mind anschließen und sich eingliedern lassen. Und im Kern geht es in Pluribus darum, wie Carol Sturker sich in dieser Glücksapokalypse zurechtfindet und die Entwicklung ihrer Beziehung zu diesem Hive Mind. Und kann sie die Menschheit von diesem Fluch befreien, ist so eine Frage. Oder ist es nicht vielleicht doch sogar ein Segen, dass es keine Kriege und Hungersnöte und Gewalt mehr gibt? Oder kann Carol als unglücklichste Person auf Erden vielleicht doch mit dieser ihr auferzwungenen Koexistenz etwas Positives finden? Das sind spannende Fragen, die dort ausdiskutiert werden. Und es ist nicht nur eine der besten Serien des Jahres, sondern für mich hat sie auch die beste Pilotfolge sogar dieses Jahr gehabt. Die war so unglaublich spannend mit ihrem Weltuntergangsszenario, dass du da direkt eingesogen wirst in diese Story. Und was Pluribus für mich so stark macht, ist, sie ist extrem eigenwillig, clever und überhaupt nicht vergleichbar. Also es gab dieses Jahr keine andere Serie, die so auch diesen Tonfall hat.
Ich kann dir total viele Serien nennen, die irgendwie einen ähnlichen Ansatz haben, so vom Prinzip, so Last Man on Earth.
Ja, so von der Story
oder
her, ja.
Walking Dead Apokalypse oder so. Aber der Tonfall selbst, den kann man gar nicht so richtig in Worte fassen. Weil also, man denkt, es klingt so apokalyptisch groß, aber es ist dann irgendwie doch in so einem kleinen Rahmen, wie das stattfindet.
Genau, es
man
ist halt
bei
eher
Carol
so,
bleibt.
So ruhig und nachdenklich und überraschend witzig. Also es ist eine der Serien, wo ich am meisten gelacht habe dieses Jahr. Beste Comedy-Serie dieses Jahr. Und ich finde es total faszinierend, wie diese Serie halt dieses einfache, also ein bisschen auch wie Severance, sie nimmt dieses einfache Konzept von diesem Hive-Mind und von Folge zu Folge diskutiert sie halt alle möglichen Fragen aus, die sich daraus ergeben. Einfach so, was ist denn dieser Hive? Was essen die Menschen denn überhaupt, wenn sie nicht töten dürfen oder nicht töten können und solche Sachen? Also so verschiedenste Aspekte, die immer weiter behandelt werden und aufgedeckt werden. Und einfach die Kameraarbeit ist super. Mhm. Also die Serie sieht toll aus.
Kennt man ja von Breaking Bad auch schon, dass da Vince Gilligan sehr darauf achtet, dass merkt da auch so ein paar Spielereien drin sind im Humor und im Bild.
Und Rhea Seehorn müssen wir natürlich...
Ja.
Ganz fantastische Performance. Ich hatte tatsächlich zu Anfang so ein bisschen Bedenken, ob dieses Konzept mit quasi einer Hauptfigur nur, ob das wirklich getragen werden kann, aber das ist trotzdem aufgegangen für mich.
Ja. Hast du da reingeguckt oder was denn?
Ja, im Gegensatz zum Max habe ich ja auch das Finale noch nicht gesehen. Ich finde es cool, dass Vince Gilligan, der ja bei Akte X angefangen hat, jetzt so ein bisschen so zu diesen Sci-Fi-Mystery-Wurzeln zurückkehrt. Ich muss gestehen, mich hat die Serie nicht ganz so gepackt, so, also im weiteren Fall. Und ich weiß nicht, ob das auch vielleicht ein Stück gewollt ist, aber, also ich hasse Carol. ich finde sie furchtbar, so, vor allen Dingen, also, und natürlich sehe ich auch, dass das ja gewollt ist, so, ne, weil letztendlich zeigt uns dieses Hive-Mind ja wirklich, ja, guck mal. Wenn wir alle eins sind, dann ist doch alles schön. Kein Mensch wird irgendwo vergewaltigt, gefoltert, ermordet oder sonstiges. Alles schön. Es gibt keine obdachlosen Menschen mehr. Jeder kann jedem helfen, bla bla bla. So. Und sie ist halt so diejenige, die, obwohl sie ja selber irgendwie unzufrieden mit ihrem Leben war, immer wieder dagegen geht. Also wenn sie da hier ihre, wie heißt sie ja mal, die Piratenlady, da irgendwie ja so häufig in so eine Bredouille bringt und auch so ganz Krankenhaus bringt, dass diese denn irgendwann sagen, wir sind die nettesten Leute, aber weißt du was, Carol, fick dich. Wir gehen jetzt, du kannst anrufen, wenn du was brauchst, dann bringen wir dir was rum, so nach dem Motto. So. Finde ich ganz spannend. Also ich bin sehr interessiert, wie das denn auch noch wirklich alles ausgehen wird. Aber
Ob Carol noch glücklich wird, ist natürlich die große Frage.
Ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, ob ich mich jetzt entsprechend dem Hive meint, dem Hype ergebe oder ob ich Carol-mäßig so ein bisschen mehr an der Serie noch rumnörgle. Aber ich habe, wie gesagt, noch nicht alle Episoden gesehen, deswegen warte ich da ab. Es ist auf jeden Fall von den aktuellen Serien wirklich eine, die ein wahnsinnig spannendes Konzept mit sich bringt und das auch wirklich sehr gut durcharbeitet. Also da war ich wie ihr auch so ein bisschen so, kann das funktionieren, wenn du nur so eine Person hast? Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird.
Und sie geht halt immer komplett gegen die Erwartungen. Also nach der ersten Folge, die ist ja so extrem spannend, denkst, oh, das wird jetzt so eine richtig spannende, schweißtreibende Serie. Nein, es geht dann in die komplett andere Richtung. Und das macht sie immer wieder so. Oh, jetzt entdeckt sie in einer Lagerhalle vielleicht ein dunkles Geheimnis dieses Hive-Minds. Und es geht dann wieder in eine andere Richtung. Ja. Und du denkst auch so, zum Ende hin, jetzt wird's richtig spannend. Wird es aber vielleicht doch nicht.
Ich glaube tatsächlich, es steckt auch viel von Vince Gilligan in der Figur Carol drin. Ich hatte nämlich die Gelegenheit, ihn zu interviewen zu dieser Serie. Geil. War total spannend, er hat super interessante Sachen erzählt. Und unter anderem habe ich ihn dann auch gefragt, was macht dich eigentlich glücklich? Es ist ja so dieses Glück, wie erreicht man sein Glück? Und er meinte dann so, ich bin tatsächlich ein irgendwie grundsätzlich sehr unglücklicher Mensch. Und er kann sich das auch gar nicht so erklären, weil er hat ja Erfolg und alles mit Breaking Bad und so erreicht. Und dann muss er sich halt immer wieder auf so die kleinen Dinge berufen, um da irgendwie Glück zu finden. Fand ich spannend, weil er anscheinend dann auch viel so von seiner Warte drin steckt.
Und laut Apple TV ist es die meistgestreamte Serie von Apple TV. Ja.
Das ist natürlich sehr cool.
Also Staffel 2 kommt sowieso noch, aber in 2 Jahren erst.
Gut, wir machen weiter. Ich habe wieder mich aus dem Hut gezogen und ich stelle einen Community-Platz, nämlich den dritten vor. Mobland, Familie bis aufs Blut, heißt sie mit Zusatztitel, bei Paramount Plus. Es ist eine 10-episodige Gangster-Serie, bewertet mit einer 7,7, sehr ordentlich. Und es geht um 2 Londoner Crime-Familien, die Harrigans und die Stevensons, die aneinander geraten. Und angeführt wird dieser Clan von Pierce Brosnan. Da haben wir wieder einen Starnamen dabei und mal wieder Helen Mirren, weil Helen
ist
Mirren
aber nicht von Taylor Sheridan, die
Serie. Nein, diesmal nicht.
Oh, klingt.
Aber die eigentliche Hauptfigur ist natürlich der Fixer der Familie, also der nicht direkt Familienmitglied ist, aber dazugehört, nämlich Harry D'Souza, gespielt von Tom Hardy. Und der ist natürlich auch das Grundprinzip, warum man bei dieser Serie wahrscheinlich einschaltet und auch zu Recht einschaltet. Der versucht da eine Eskalation zu verhindern, obwohl er nicht blutsverwandt ist mit denen. Gleichzeitig wird seine eigene Familie dann auch noch ein bisschen gefährdet. Und es schaukelt sich halt so hoch mit Verrat, fragwürdigen Loyalitäten, Hinterzimmer, Spielchen. Ich habe sie vor allem geguckt, weil sie erschaffen wurde von Ronan Bennett. Und der hat ja eine meiner Lieblingsserien letztes Jahr kreiert, nämlich The Day of the Jackal. Und da musste ich natürlich gucken, was er hier als nächstes hervorgebracht hat. Guy Ritchie drückt der ganzen auch so seine Handschrift auf. Die ersten zwei Folgen hat er inszeniert, der alte Gangster-Regisseur. Und ich muss zugeben, also die 10 Folgen ziehen sich für mich so ein bisschen, gerade in der Mitte. Aber so ist das halt. Da hat Paramount Plus keine Scheu, da auch mal einfach 10 Episoden statt nur 6 oder 8 rauszuhauen. Und das klare Highlight ist auf jeden Fall Tom Hardy, der nach Peaky Blinders und Tattoo jetzt endlich mal wieder eine Gangsterrolle in einer Serie spielen darf. Und in seiner Stimme schon immer so eine unterschwellige Drohung hinhaut, wo man hinhaut. Man denkt, oh, Gänsehaut, irgendwie will man aber sehen. Will man die sehen, dass sie eskaliert? Will man es nicht? Es bleibt spannend. Ja, also es macht Spaß. Ich habe noch ein paar Community-Stimmen mitgebracht, weil es ein Community-Platz ist. Realist schreibt stark und das auf verschiedenen Ebenen. Dicht, gut erzählte Story, gelungene Besetzung und Dialoge, die mal nicht nach Schema F geschrieben sind. Jede Rolle hat etwas. Es kam beim Gucken keine Langeweile auf, beziehungsweise der Soundtrack zur Serie knallt mal voll. Und Andrew schreibt, Mobland ist visuell stilvoll inszeniert worden und punktet auch mit der unglaublich starken Besetzung, allen voran von Tom Hardy, der eine enorme Präsenz versprüht und dadurch die Serie noch viel sehenswerter macht. Ja, Staffel 2 ist schon angekündigt. Max, eine der wenigen Serien, die du nicht geschaut hast, weil du keine Gangster-Serien magst.
Ich habe die erste Folge geschaut.
Das zählt nicht. Aber deshalb eben ein Community-Platz, viel bewertet bei Moviepilot. So, wir machen weiter. Sebastian, dir gebührt der vorletzte Zettel.
Ich weiß, welche Serie es ist.
Da steht dann, Staffel 2.
Wir haben ja schon über Staffel 1, letztes Jahr gesprochen. Jetzt sind wir bei Staffel 2 angekommen. Wir müssen immer noch eins der heiligen Eier von Okarun finden. Vorher müssen wir uns aber noch um Gigi kümmern und sein verfluchtes Elternhaus, womit ja so ein bisschen Staffel 1 aufgehört hat. Gigi ist der Kindheitsfreund von Momo gewesen, der so ein bisschen jetzt in so ein Dreiecksdrama aufzieht. Und ich hatte sogar ja das große Glück, diese ersten 3 Episoden, die kamen ja von Staffel 2, die kamen ja auch als Film ins Kino.
Was ja schon mal den Erfolg der ersten Serie auch zeigt, dass die wirklich die gesagt haben, wir machen einen Film draus, damit Leute auch ins Kino gehen.
Ja. Das Blöde bei dem Film ist nur, der endet halt irgendwie so mittendrin in dieser Evil Eye Story Arc, die da wirklich auch sehr, sehr cool ist. Und das ist, finde ich, das, was ich nach wie vor an dieser Serie so liebe, dass so hinter den Schurkencharakteren, die da irgendwie eingeführt werden, immer so todtraurige, super emotionale Geschichten stecken. Also hier haben wir ja dann auch diese Kreatur namens Evil Eye, die ja auch so eine wahnsinnig traurige Backstory hat, aber das wird dann auch wieder weitergedacht, so wie wir das ja viel haben. Okarun ist ja auch quasi beseelt von einem Dämon und das wird hier auch alles sehr wild aufgebaut. Und ich mag die Serie einfach, weil sie wahnsinnig rasant ist. Sie haben wahnsinnig kreative Einfälle, was so auch so unterschiedliche Kampfsachen angeht. Also es gibt eine Episode, da kämpfen die so gegen Beethoven, Bach und Mozart in so sehr merkwürdig skurril, in so einer merkwürdig skurrilen Zwischenwelt. Oder zum Schluss wird es auch so ein bisschen Kaiju-mäßig, wenn so eine Godzilla-Statue zum Leben erwacht wird und so. Ich finde es nach wie vor sehr liebevoll. Ich liebe die Figuren. Ich liebe das herrlich Skurrile daran. Ich liebe die Tatsache, dass es im Gegensatz zu so vielen anderen Anime-Serien sich nicht plötzlich wieder zu sowas hinentwickelt wie, okay, und jetzt versammeln sich 100 Charaktere, die müssen erstmal alle gegeneinander kämpfen, um dann zu entscheiden, wer ist der eine, der es kann. Das ist was mich bei Frieren leider gestört hat, so ein bisschen, obwohl ich die Serie auch sehr mochte. Das stört mich gerade auch so ein bisschen an Sakamoto Days, weil die auch so in diese Wettkampfrichtung geht, wo wir uns einfach stundenlang nur anschreien und am Ende kann es dann nur 5 Leute geben oder so. Und da ist dann auch in Staffel 2 immer noch schön charaktergetrieben und macht einfach nur Spaß. Herrlich, herrlich doof, herrlich verrückt und ich kann es wirklich nur jedem sehr empfehlen.
Dieser Exorzismus mit so einer Rockband.
Ist auch so geil. Also wir haben so geile Ideen wieder einfach da drin. Es macht so viel Spaß. Es ist wirklich toll.
Ja.
Sehr schön. So, dann sind wir jetzt am Ende, Max, und der letzte Zettel gebührt
das
dir,
Beste kommt zum Schluss.
Serienweltenkiller schlechthin. Ne?
Na, jetzt bin ich ja gespannt, oh, Max.
Ich glaube, den stecke ich mir zurück, den Zettel.
Oh. Das ist keine Serie für Esther.
Es steht drauf, Spartacus, das Haus von Aschur,
oh,
bei Amazon Prime, gerade erst im Dezember oder im November schon gestartet?
Dezember,
okay.
Genau. Genau, Spartacus, das Haus Escher. ich habe mich wirklich schwer getan mit der Auswahl meiner persönlichen Tipps, gerade weil jetzt zum Ende des Jahres auch noch viele starke Serien so gerade angefangen haben oder gestartet sind, aber halt auch noch nicht komplett sind. Und am Ende habe ich mich dann jetzt aber für Spartacus, das Haus Escher, entschieden. Oder Escher, wie er im Original heißt.
So, das ist ja völlig ausgesprochen gleich. Ja. Mal
Escher, genau. Und die ist nämlich überraschend kurzfristig gestartet bei Prime Video. Deswegen hatten wir sie, glaube ich, auch nicht in unserer Monatsvorschau mit drin, weil das sehr kurzfristig war. Genau, vielleicht kommt euch der Titel bekannt vor. Spartacus war eine ultraharte Gladiatorenserie, die von 2010 bis 2013 lief. Und jetzt hat Schöpfer Steven Estenite dieses Universum wiederbelebt. So wie Dexter Wiedererwachen ist jetzt nicht Spartacus Wiedererwachen, sondern Escher Wiedererwachen. Das ist jetzt ein Spin-off und die hat halt einen besonderen Kniff. Sie nimmt nämlich die wohl ätzendste Figur aus dem Original, die in Staffel 2 gestorben ist oder getötet wurde, und stellt diese jetzt in den Mittelpunkt eines alternativen Geschichtsverlaufs. Escher ist ehemaliger Gladiator, schmieriger Handlanger, Intrigant und tot. Und in der Unterwelt erhält er jetzt das Angebot, einen anderen Verlauf seines Schicksals zu erleben.
Das wird tatsächlich auch in der Erzählung begründet. Okay.
Genau, das wird auch begründet in der Serie. Und in dieser Version gelang es ihm, Spartacus hinterrücks zu töten und den Aufstand der Sklaven zu vereiteln. Und zur Belohnung erhält er Status und seinen eigenen Gladiatoren-Ludus in Capua, der, wo er auch früher selber gelebt hat, für den Ludus seines früheren Dominus. Und aber als Syrer und Exklave will ihn die Elite von Capua natürlich nie als vollwertiges Mitglied akzeptieren. Er lässt zum Beispiel starke Gladiatoren ausbilden, aber bekommt gar keine Kampfplätze in den Arenen zugeteilt, dass er überhaupt die Chance hat, die irgendwie antreten zu lassen. Genau. Und deshalb muss er gewieft Wege finden, um sein Haus nach oben bringen zu können, während unterschiedliche Fraktionen gegen ihn intrigieren. Das ist so das Grundkonzept. Und was die Serie für mich so toll macht, sie fühlt sich an wie so eine Heimkehr, also wenn man das Original mochte, so zu den besten Staffeln von Spartacus an, weil ich das Original immer am besten fand, als es noch in Capua und in dieser kleinen Gladiatorenschule spielte. Und wem jetzt Game of Thrones, das Game of Thrones-Universum mit House of the Dragon zu zahm geworden ist, der kriegt hier die volle FSK 18-Dröhnung an Schimpfwörtern Gore und Sex. Ich hatte zuerst tatsächlich Bedenken, ob so eine Spartacus-Serie 2025 noch so brutal ist wie damals oder doch eher weichgespült ist. Ist immer noch hart aufgedreht mit crazy Kampfszenen in so comichaft explizierter Gewalt. Also es wirkt halt mehr so wie 300. Das war ja auch früher damals schon, wirkt es so wie 300. Nur die Effekte sind ein bisschen besser geworden als damals. Und du hast so Gewalt, Zeitlupen, wie Köpfe explodieren und alles. Aber halt auch sehr viele pikante Sexszenen und sehr viele männliche Geschlechtsteile. Also das ist der einzige Wurstparade dieser Serie. Das sind aber alles keine echten, ne? Also
alles Prothesen, meinst du?
Genau, also sind alles Prothesen, okay. Genau. Aber Spartacus war eigentlich schon immer viel mehr als nur so ultra brutale Exploitation. Und das hat die Serie auch hier wieder, so spannende Charaktere. Es gibt auch queere Charaktere, wie im Original, was ich sehr mochte. Diese Intrigenspiele und in der Original gab es noch mehr von diesem so genüsslich diabolischen Charakterdrama, wenn sich die Elite gegenseitig ausspielt. Das soll im Verlauf der Staffel noch mehr präsenter werden. Das ist am Anfang noch nicht so ganz, jetzt in der Staffel noch nicht so präsent. Und ich feiere einfach die Dialoge in dieser Serie. Vor allem im englischen Original. Nicht nur, weil die viele Schimpfwörter mit einbringen, sondern weil die Serie so einen ganz eigenwilligen Sprachstil hat. So eine Art Pseudolatein ohne Artikel und alles umgestellt, okay. Die Sätze. Also ich muss es mit Untertiteln lesen immer, weil ich da nicht so wirklich mit, ich würde es nicht verstehen. Also ich finde es einfach so faszinierend, wie die sprechen. Ganz, ganz toll. Also die Serie ist, auch wenn sie jetzt noch nicht durchsehe, ist eines meiner Highlights des Jahres auf jeden Fall. Und auch ein Grund, warum ich sie mit in die Auswahl genommen habe, ist halt, dass die Serie auch extrem hasst, und Review-Bombing bekommen hat zum Anfang.
Ich habe es nämlich auch dort bei den Bewertungen gesehen. Ich hatte geguckt, Spartacus, die Originalserie, zum Beispiel bei der IMDb, hat 8,4 und die neue hat jetzt eine 5,4, wo ich auch dachte, okay, was ist da los?
Deswegen will ich sagen, lasst euch von diesen Bewertungen überhaupt nicht abschrecken oder irgendwie manipulieren. Also die Serie ist ganz fantastisch und auch alle Bedenken in Anführungszeichen, die dann irgendwelche Reviewer äußern, dass es eine weibliche Gladiatrix gibt in der Serie. Oh, das ist ja nicht historisch korrekt. Das wird in der Serie doch selbst adressiert, dass sie als Frau viel schwächer ist als die Männer. Und das wird sehr drastisch auch thematisiert. Und am Ende ist die Serie...
Ich finde es immer geil, dass Leute sich bei sowas aufregen, wenn wir doch an dem Punkt sind, den Max erwähnt hat. Es ist
eine alternative Geschichte.
Es ist eine alternative Geschichte, wo ein Typ gestorben ist.
Das ist okay.
Und in der Unterwelt einen Deal gemacht haben und gesagt, komm, wir verändern mal ein bisschen die Zeitgeschichte. So, bumm.
Damit gab es jetzt die erste Gladiatorin halt 60 Jahre früher als in der echten Welt. Oh,
Skandal.
Ja, deswegen. Aber trotzdem, ich fand sie toll. Und allein für Graham McTavish als harter Gladiatoren-Ausbilder, dessen schroffe Fassade durch so eine queere Liebesgeschichte aufgeweicht wird, allein das zu erleben, dafür lohnt es sich schon.
Nach Hobbit und...
Der darf mal richtig kämpfen
jetzt. Outlander jetzt darf mal kämpfen, okay. Ich gestehe, also weil du so davon geschwärmt hast, schon vor einer Woche oder vor zwei Wochen, war ich auch interessiert und wollte reingucken.
Tu es nicht, das ist dir für zu viel Blut.
Und dann, nee, also bei Realserien stört es mich ja nicht, nur bei Zeichentrickserien. Und dann saß ich aber da und dachte, ich kenne niemanden von den Menschen, die da gerade im Intro, in der ersten Szene zu sehen sind, und habe dann gemerkt, ich komme einfach nicht rein, ohne die Originalserie jetzt gesehen zu haben. Und dann dachte ich, ja gut, da muss ich vielleicht irgendwann mal Spartacus gucken und dann das nachholen, aber deshalb leider nicht geguckt.
Ich glaube, die Serie, es wirkt so, als ob man es kennen müsste, aber muss man eigentlich gar nicht. Man muss nur wissen, Spartacus ist tot. So. Das andere, das spielt ja jetzt keine große Rolle.
Ja. Ich weiß nicht. Hast du Spartacus geguckt, Sebastian?
Nur den alten Film.
Ah ja, aber den kenne ich auch gerade noch so.
Da sind nicht so viele Köpfe geflogen.
Nee.
Ja gut, dann mein Hut ist leider leer, aber schön war's.
Schön war's.
Mit Blut und Spielen.
Voll, die Herzen voller Blut und Spiele, der Hut aber leer.
Passend zu Weihnachten. So, damit sind wir durch mit unserem großen Jahresrückblick auf die besten Serien 2025. Ich hoffe, es war auch der ein oder andere heiße Tipp für euch dabei, den ihr noch nicht kanntet, den ihr jetzt für euch entdecken konntet. Alle besprochenen Serien und wo sie zu streamen sind, findet ihr dann nochmal in den Shownotes. Und bevor wir uns verabschieden, habe ich noch eine letzte Frage an euch, weil es startet ja ein neues Jahr bald. Gibt es eine Serie, auf die ihr euch am meisten freut im kommenden Jahr?
A Knight of the Seven Kingdoms.
Das kam aus der Pistole geschossen.
Die neue Game of Thrones Serie, Vorgeschichte, wie auch immer, zwischen House of the Dragon und Game of Thrones. Ich liebe die Buchvorlage. Ich freue mich richtig drauf auf die Abenteuer des Ritters Dank oder Duncan und des knappen Egg. Ich weiß,
oder Ei.
Nennen die den Ei einfach im Deutschen? Okay. Aber ich freue mich so. Es wird bestimmt ganz toll. 6 Folgen im Januar geht's los.
Ich bin sehr gespannt tatsächlich auf das Finale von The Boys. Mhm. Also das geht ja dann jetzt auch zu Ende mit Staffel 5. Und ich hoffe, dass sie einfach einen guten Bogen hinkriegen und das gut beenden. Damit
hat das jetzt schon ein Startdatum? War das April oder so?
Ich meine April, irgendwie so, ja. Deswegen, ja.
Wird groß. Ich habe auch eine Amazon-Serie. Ich weiß, dass Sebastian nämlich großer Mike Flanagan-Fan ist. Beziehungsweise ist ein Mike Flanagan-Film bei dir ganz oben, glaube ich, in der Filmliste dieses Jahr. Und der bringt nächstes Jahr seine Horrorserie Carrie zu Amazon. Und ich wünsche dieser Serie jeden größten Erfolg, damit er endlich der dunkle Turm drehen kann.
Unbedingt, ja.
Nur deswegen.
Nur damit Amazon ihm endlich Geld
sagen,
gibt.
Ja, ich will auch. Also eigentlich warte ich auch mehr auf der dunkle Turm als auf Carrie. Aber ich bin gespannt.
Ich meine, er hat ja auch aus anderen bekannten Geschichten schon was komplett Neues geformt. Von daher bin ich da sehr gespannt, was er draus macht.
Aber wir blicken bestimmt nächstes Jahr auch noch differenzierter auf alle tollen Serien, die sonst noch so kommen, wie er das von uns kennt.
Und es gibt natürlich auch noch eine eigene Vorschaufolge auf die größten Serien-Highlights. Die bekommt ihr dann in den kommenden Wochen im Laufe des Januars von uns zu hören. Erstmal danke euch beiden. Danke, Esther.
Ich wünsche euch ein frohes Fest.
Danke, Sebastian.
Ja, frohes Fest und guten Rutsch.
Wenn unsere Zuhörenden noch mehr von dir hören und vor allem sehen wollen, wo können sie das denn ab nächster Woche tun, wenn das neue Jahr beginnt?
Nächste Woche.
Du darfst gern schon Werbung für dich machen.
Oh, das ist sehr nett. Also auf Instagram unter die blonde Gefahr. Und falls es hier noch jemand nicht mitbekommen hat, ich werde dann einen neuen YouTube-Channel haben, der sich die Filmbastion nennt oder nur Filmbastion. Das die kommt irgendwie immer automatisch mit dazu. da geht's dann ab Januar weiter.
Nicht die blonde Filmbastion.
Nein, nicht die blonde.
Die gefährliche blonde.
Aber ich habe mir jetzt schon erklären lassen, dass da Sebastian Filmbastion drinsteht.
Bastion.
Ja, ja, genau.
Ja, außerdem, es war zu gefährlich, wenn man auf YouTube die blonde Gefahr eingibt, dann kommt man auch gerne ja, in Richtungen, mit denen man nicht in Verbindung gebracht haben möchte, weswegen ich dachte, okay, auf Instagram ist das jetzt schon etabliert, aber für einen YouTube-Neustart vielleicht nicht unbedingt das, was ich dann gerne hätte.
Genau, da gibt es sich dann ab 1.1., ne?
Genau.
Pünktlich?
Ja, pünktlich.
Sehr schön. Und natürlich auch ein großes Danke an euch da draußen, unsere Zuhörenden. Danke, dass ihr uns fleißig hört, uns immer liebe Nachrichten zukommen lasst. Und natürlich sind wir auch nächstes Jahr wieder mit Hunderten von Serientipps und Besprechungen und mal auch ein Filmtipp dazwischen am Start. Nächste Woche erscheint erst nochmal unsere letzte Folge Streamgestöber für dieses Jahr, in der wir euch die spannendsten Serien-Highlights im Januar vorstellen. Und bis dann habt ein paar besinnliche Feiertage und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.